wir kennen dich ja so ein bisschen, auch aus dem Radiokontext warst du, glaube ich, auch schon immer mal so ein bisschen, oder von dir war die Rede.
Viel zu selten.
Ja, genau. Natürlich. Und ich habe mich tatsächlich ein bisschen gewundert, ich habe noch gar nicht jetzt auch in der Anmoderation gesagt, warum du eigentlich hier eingeladen bist. Es geht nämlich um ein sehr dickes und mit ganz vielen Informationen und neuen Erkenntnissen Folge, packtes Buch, das sich da nennt Kontaktzone Bonn, das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und die staatliche Öffentlichkeitsarbeit 1949 bis 1969. Super krasses, spannendes Thema. Ich habe aber als erstes kurz überlegt, so, Heiner Stahl, den kenne ich doch vor allen Dingen als jemand, der sich mit Radio, mit Klängen, mit Sound, mit Akustik, mit Stadt, mit Lärm und Krach auseinandersetzt. Wie bist du denn, also du bist Historiker, klassisch, aber wie bist du denn zu dem Bundespresseamt gekommen?
Na, 2016 hat die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, also Staatsministerin Monika Grütters, eine Förderstrecke ausgelobt gehabt. Also zunächst hatte irgendwie die Fraktion der Linken eine Anfrage gestartet, wie es denn eigentlich ist mit Nazis in der Bundesregierung und in den Bundesministerien in den 50er und 60er Jahren. Und daraufhin ist tatsächlich festgestellt worden, dass es dazu noch überhaupt gar keine brauchbare geschichtswissenschaftliche Forschung gibt. Surprise, surprise. Und dann hat sich sozusagen das Bundeskanzleramt durchgerungen, dafür Fördermittel bereitzustellen. Es sind insgesamt 12 Projekte oder 14 Projekte von Kolleginnen und Kollegen gefördert worden und 3 dazu waren zum Bundeskanzleramt und eines davon zum Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Und meine Chefin, Professor Dr. Angela Schwarz in Siegen, die Lehrstuhlinhaberin für Neuere und Neueste Geschichte, hat sich mit mir zusammen darauf beworben und wir waren Lucky Winner, also so quasi sowas wie Trittbrettfahrer, weil wir ja nicht in einem der großen Forschungsinstitute sitzen, sondern schick an der Peripherie. Und wir haben uns halt gedacht gehabt, okay, ich habe mich mit Rundfunk beschäftigt und mit Medienpolitik in den 50er und 60er Jahren. Also ich hatte mich halt früher vor allem dann auch mit der DDR beschäftigt und mit dieser Medienlandschaft der grenzüberschreitenden. Und dann dachte ich, okay, eigentlich habe ich da eine ganz gute Idee davon, wie man das vielleicht irgendwie machen könnte und das dann vorschlagen könnte. Und so sind wir dann irgendwie dazu gekommen und haben das relativ zügig einen 20-Seiten-Antrag geschrieben. Der hat dann funktioniert und hey, ich dachte, ich wäre so eine Art Trüffelschwein und hat mich jetzt halt 4 Jahre finanziert.
Du hast es so nebenbei gesagt, so surprise, surprise, das ist noch gar nicht so historisch erforscht worden. Ich dachte, wir sind die Weltmeister in der Aufarbeitung und der Erinnerungskultur. Wie kann es denn dann eigentlich sein, dass so ein wichtiger Punkt der unserer Gesellschaft, unserer Politik, unseres und auch das Bundeskanzleramt und die Kontinuitäten und so, dass es da noch gar nicht erforscht ist? Ich bin da jetzt ein bisschen irritiert.
Na, man könnte jetzt mal ganz vorsichtig sagen, dass sich bundesrepublikanische Geschichtswissenschaft vor allem mit Politikgeschichte beschäftigt hat und bis man dann irgendwie den Nationalsozialismus eingebunden hatte, dauerte es dann auch so bis in die 70er Jahre. Davor war alles noch bis Kriegsausbruch, Erster Weltkrieg und so und danach war Sozialgeschichte und so weiter und so fort. Also das heißt, diese ganze Beschäftigung mit den Kontinuitäten ist natürlich auch gerahmt gewesen an dem Nachvollziehen oder dem Erzählen des Holocaust aus einer Opferperspektive. Also sprich, soll sozusagen das nationalsozialistische Regime aus der Täterperspektive erzählt werden, um nachzuvollziehen, wie es denn irgendwie politisch und mentalitätsmäßig irgendwie passiert ist, oder lässt man die Opfer zu Wort kommen vollzieht man nach, was eigentlich der Holocaust als Menschheitsverbrechen sozusagen bedeutet und wie viel Anteil da die deutsche Gesellschaft oder surprise surprise ausschließlich die Nationalsozialisten irgendwie daran hatten. Und irgendwie das war sozusagen ein wichtiger zentraler Schritt von dem, was wir wahrscheinlich als Erinnerungskultur in der Schule und in der Universität irgendwie gelernt kriegen. Jetzt ist das aber natürlich so mit diesen Bundesministerien, Das begann eigentlich erst, als Joschka Fischer irgendwann mal entschieden hat, oh, ich möchte jetzt schon echt mal wissen, was das Auswärtige Amt im Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen Rassekrieg denn eigentlich gemacht hat. Und da gab es ja auch keine Studie dazu. Das heißt also, diese unabhängige Historikerkommission hat ihr Buch oder hat ihre Forschungen 2003, glaube ich, begonnen. Das Buch kam 2010 raus und hat dann zum ersten Mal gesagt, oh, überraschend, die Selbsterzählung des Auswärtigen Amtes, was sozusagen die ganzen zurückliegenden 50 Jahre geprägt hat, die stimmt halt irgendwie gar nicht so sehr. Und was jetzt zum Beispiel das Amt und die Vergangenheit, so heißt es, was die zum Beispiel gar nicht gemacht haben, die haben nicht die Medien betrachtet, die haben nicht staatliche Öffentlichkeitsarbeit des Auswärtigen Amtes betrachtet, die haben nicht irgendwie das Interagieren mit Korrespondenten, mit Nachrichtenagenturen und so weiter betrachtet, sondern sie haben lediglich quasi eine Politikgeschichte der Deportation und der Unterstützung, insbesondere dann in Frankreich, beziehungsweise dann auch in Generalgouvernement und hast also den ganzen einzelnen Bereichen irgendwie gemacht. Das heißt also, das gab's nicht und es begann dann sozusagen mit diesen einzelnen Bundesministerien, die dann ihre eigenen Studien in die Wege geleitet haben. Justizministerium, Innenministerium und so weiter. Bloß halt das Bundeskanzleramt hat bis dahin eigentlich irgendwie kein richtiges Interesse gehabt, warum auch, ne? Mhm. Und man könnte es jetzt mal ein bisschen ganz zynisch sagen, das 1960 beziehungsweise 1965 nochmal aufgelegte Braunbuch der Kriegsverbrecher und Nazitäter in der Bundesrepublik, also DDR-Veröffentlichung, die durchaus einen deutlichen propagandistischen und agitatorischen Zuschnitt hatte, die hatte auch schon relativ viel rausgefunden gehabt. Ja. Zwar Informationen auch echt hanebüchen zum Teil, aber auf der anderen Seite in der Zuspitzung eigentlich immer noch ein sehr, sehr lesenswertes, schon auch denunziatorisches Buch, was wirklich echt anregend ist.
Sicherlich auch ein Buch, was ihr im Zuge eurer Recherche für eben die Kontaktzone Bonn durchgelesen habt. Du hast ja jetzt auch gerade schon mal so ein bisschen das so nachgezeichnet, wie so die Aufarbeitung war. Ihr habt auf jeden Fall da angesetzt, beziehungsweise wahrscheinlich auch so die Lücke geschlossen, wo es darum geht, so, okay, wie arbeitet eigentlich der ganz spezielle Teil innerhalb des Bundeskanzleramts, nämlich so das Presse- und Informationsamts, wie ja der offizielle Titel ist, so nicht Bundespresseamt oder so, wie ich glaube ich eben gesagt habe. Und wie funktioniert auch so ja staatliche Kommunikation, die Kommunikation mit JournalistInnen und so weiter und so fort. Und das ist schon mal, glaube ich, eine krasse explorative Arbeit. Ihr habt euch ja auf insgesamt 20 Jahre in eurem Untersuchungszeitraum gestützt. Da dachte ich dann auch so, ja, das ist auf jeden Fall auch ein großer Zeitraum, wo auch sicherlich einiges passiert ist, also auch zeithistorisch irgendwie. Wie seid ihr denn auf diese Eingrenzung bekommen von 1949 bis 1969? Also, warum so ein Riesenzeitraum?
Da darfst du, liebe Uli, diejenigen fragen, die das Geld verteilt haben, weil die haben sich dann in ihrer Gremiensitzung dann gesagt, ach nee, wir kürzen jetzt dem Herrn Stahl und der Frau Schwarz einfach die Doktorandenstelle und sagen, ach, der Postdoc, der kriegt das schon hin, wenn man das auch nochmal 10 Jahre länger macht. Also das wäre jetzt so die richtig ehrliche Antwort. Wir wollten das eigentlich bis 1959 bloß machen, weil wir wollten uns den Mauerbau nicht einkaufen, wir wollten uns den Streit um das zweite deutsche Fernsehen, die freie Fernseh AG und so weiter nicht einkaufen, diesen ganzen medienpolitischen Brimborium, und wir wollten uns die Spiegel-Affäre nicht einkaufen, und wir wollten uns eigentlich auch den ganzen Krams mit der außerparlamentarischen Opposition und dem Regierungswechsel eigentlich alles nicht einkaufen. Der kam dann jetzt sozusagen auf den Tisch, und wenn du dann halt den Deal kriegst, hey, 4 Jahre solide finanziert, dann kannst du halt auch schlecht Nein sagen. Ja. So, jetzt mal, um jetzt eine ganz pragmatische, ehrliche Wissenschaft, also
Ja, ich verstehe schon. Also ich meine, du hast gerade auch ganz viele Ereignisse angesprochen. Vielleicht nochmal so zur Einordnung für diejenigen, die jetzt sind, die sich nicht mit der Mediengeschichte Deutschlands auseinandergesetzt haben. Die Ereignisse, die du jetzt gerade genannt hast, also Spiegel-Affäre, die Frage um das zweite deutsche Fernsehen und so, das sind alles, glaube ich, wenn man jetzt aus heutiger Sicht das betrachtet, schon auch so Ereignisse, Meilensteine, Eckpunkte, die sozusagen das Verständnis von medialer Öffentlichkeit und Rolle von Medien in Deutschland auf jeden Fall stark geprägt haben und auch sicherlich ein wichtiger Schritt dahin waren, wie unser heutiges Mediensystem funktioniert.
Na, so ist es dir ja sicherlich in deinem Medien- und Kommunikationswissenschaften-Studium beigebracht worden, beziehungsweise auch natürlich irgendwie habe ich es natürlich so aus der Forschungsliteratur kennengelernt, dass irgendwie Adenauer und sein Finanzminister wollten ein privatwirtschaftliches zweiten Fernseher haben, der sozusagen bundesweit sendet und irgendwie diese Ländergrenzen, diese föderalen Grenzen überspringt. So ein bisschen Beispiel wie ITV in England und so weiter. Da gibt es sozusagen diese Debatten, dass eigentlich Privatfernsehen und Privatradio in Deutschland wieder etabliert werden kann, startet ja erst in den 80ern eigentlich. Mhm. Der Punkt ist aber der, Rundfunk in der Weimarer Republik war privat. Ist dann halbstaatlich geworden, ist dann, kurz bevor das nationalsozialistische Regime begann, staatlich geworden. Also von Franz von Papen hat es verstaatlicht. Und dann ist es in den Westzonen nach 1945 wieder aufgebrochen worden, ist es sozusagen öffentlich-rechtlich geblieben in Länderhoheit. In der DDR ist es staatlich geblieben. Und weil das Saarland irgendwann mal dazu kam und im Saarland gab es so eine Art privatwirtschaftliche Regelung, war es dann möglich, den Privatrundfunk in den 80er Jahren wieder zu etablieren. Also das ist jetzt sozusagen mal irgendwie ultra verdichtet. Der Punkt ist der, wenn wir jetzt sozusagen über staatliche Öffentlichkeitsarbeit reden, müssen wir irgendwie über die Menschen reden, die in diesem Presse- und Informationsamt arbeiten. Wir müssen über Journalisten reden und Journalistinnen. Wir müssen über die Strukturen von diesem Mediensystem reden, was ja irgendwie mal okay, die Alliierten haben da eingegriffen und irgendwann mal halt irgendwie nicht mehr. Und dann sind die Länder dazugekommen und dann haben sich die Länderstaatskanzleien, sowohl die SPD-geführten als auch die CDU-geführten, haben dann gesagt, wenn der Bund da dann einen eigenen Rundfunksender hätte und einen eigenen Fernsehsender, das ist uns zu viel. Wir brauchen unsere föderale Unabhängigkeit. Also sprich selber entscheiden dürfen, wer wie im Programmrat und so weiter sitzt und wie das dann halt irgendwie läuft. Und das ist ja, auch wenn man jetzt heute dann drüber sagt, okay, warum braucht man irgendwie 15 Länderanstalten oder 16 oder sowas, dann ist das natürlich auch ein Kern eines Problems von staatlicher Öffentlichkeitsarbeit und der Art und Weise, wie das Mediensystem in der Bundesrepublik entstanden ist. Und er sich dann neu organisiert hat nach 1949.
Wir sind jetzt schon zeitlich ein bisschen nach vorne gelaufen. Ach, das war jetzt komisch formuliert. Also wir sind nicht genau an dem Ausgangspunkt, wo ihr eigentlich eure Forschung ansetzt. Du hast jetzt gerade schon so ein paar AkteurInnen genannt, ne? Also die Leute, die im Bundespresseamt, ich nenne es jetzt mal verkürzt Bundespresseamt, arbeiten, die JournalistInnen und auch so die Strukturen. Das ist ja letztlich die Leute, die in dieser sogenannten Kontaktzone zusammenkommen. Ist das ein Begriff, den ihr euch ausgedacht habt? Oder kam der... Stand das wirklich
alles
in so einem kleinen...
Alles nur geklaut, wie die Prinzen immer so schön schon gesungen haben. Alles nur geklaut. Also dieser Begriff Contact Zone, und das ist jetzt sozusagen die englische Aussprache, kommt eigentlich von einer Literaturwissenschaftlerin, Mary Lou Spratt, P-R-A-T-T, kann man dann nachgucken, die das in den frühen 90ern vorgeschlagen hat, wo es aber dann eigentlich eher um so... literarische Stoffe geht, die dann sozusagen zwischen kulturellen Zonen in Austausch geraten, sich dann verändern. Also sowas ähnliches wie die Märchensammlung von Gebrüdern Grimm, die wahrscheinlich irgendwie irgendwo Punkt A so und so gelesen wird und in der Stadt B vielleicht so und so verstanden wird und im Land C nochmal anders. Das heißt also, das sind Kontaktzonen.
Wir haben jetzt über den Zeitraum gesprochen, wir haben über die Kontaktzone gesprochen. Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen darüber sprechen, das Jahr 1949, der Krieg ist seit 4 Jahren beendet. Die Bundesregierung existierte, es gab dann Verfassung, alle möglichen Institutionen, die halt eben zu so einem Staatsapparat, sag ich mal, dazugehören, wurden installiert. Alles ja, ist irgendwie so ein bisschen wieder ins Rollen gekommen. Wie kann ich mir aber die Medienlandschaft 1949 vorstellen? Wer war da so auf dem Plan?
Na, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, zum Beispiel Rundfunksender, also Fernsehen gibt es ja erst dann irgendwie ab nach 52 und so weiter, Rundfunksender, die in Landesverwaltung sind. So, damals gab es ja auch noch den Sender Weimar, den gab es dann später auch noch, also zumindest hier und Bundesrepublik, dann halt eben Stuttgart, München, Frankfurt und so weiter. Das heißt, das sind die Rundfunksender. Und dann gibt es Zeitungen. Und bei den Zeitungen ist es so, da gibt es die einen, die haben eine neue Lizenz gekriegt, weil die dann von den alliierten Militärbehörden als weniger belastet eingeschätzt worden sind und denen man zugetraut hat, mit vielleicht noch einem anderen Geschäftspartner eine Zeitung zu gründen. Also wie zum Beispiel, habe ich mir jetzt vorher nochmal angeguckt, Jakob Funke, also der die Funke Mediengruppe mitgegründet hat, zum Beispiel, ne? Das ist jetzt der Wikipedia-Eintrag von der Funke Medien AG, aber der sozusagen 1926 angefangen hat, als Journalist zu arbeiten, dann in dem Verlag von Reismann Krone, der dann später der Gauleiter von Essen gewesen ist, gearbeitet hat. Und dann war er irgendwann mal schwupps beim Deutschen Nachrichtenbüro während des Krieges. Das heißt, das Deutsche Nachrichtenbüro war eine Unterabteilung vom Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Und 1946 hat er die Lizenz bekommen, eine Zeitung zu gründen. Das heißt also, es gibt diejenigen, die in der Lage sind, neu in diesen Markt als Verleger einzutreten, und es gibt diejenigen, die in diesem Markt schon waren bis 43 oder 45, die aber sozusagen keine Lizenz gekriegt haben. Das ist ja auch was sozusagen Zeitungslandschaft ja massivst prägt. Die einen haben den Konzentrationsprozess, der im Dritten Reich oder im nationalsozialistischen Regime irgendwie so richtig on the way war, überstanden. Und dann kommen sozusagen neue in den Markt. Die haben aber alle natürlich nicht so viel Geld, um sich richtig klasse Journalistinnen und Journalisten leisten zu können, die dann nach Bonn gehen und von dort aus als Korrespondenten arbeiten. Und dann gibt es dann diejenigen, die sich ein Büro leisten, und dann gibt es diejenigen, die sich Korrespondenten leisten, die dann gleichzeitig irgendwie 5 bis 10 so Heimat- und Regionalzeitungen mit ihren News bedienen. Wenn du jetzt sozusagen die Perspektive wechselst, wenn ich jetzt in der Abteilung Inland oder des Presse- und Informationsamtes wäre, dann wäre ich ja sind genau die Leute für mich interessant, die eine total große Reichweite haben, die sozusagen, wo die Redaktion der Heimatpresse die Sachen einfach abnehmen, gar nicht mehr hinterfragen, sondern irgendwie, das sind News aus Bonn oder was weiß ich woher, und die versuche ich einzubinden.
Du sagst es gerade so schön, die versuche ich einzubinden. Wie war denn das Selbstverständnis des Bundespresseamts zu der Zeit? Oder ja, also ne, welche Funktion hat es denn gehabt? Was gab es denn da für
Abteilungen,
beziehungsweise ja. Oder auch so, ich weiß ja gar nicht, wie man das nennt. So, ich würde jetzt sagen, bei uns heißt es, glaube ich, Leitbild, aber in so einem Amt wird natürlich kein Leitbild erstellt, sondern da sind das irgendwie Arbeitsanweisungen oder sowas. Wie war denn das? Offiziell und inoffiziell vielleicht? Weil ich habe zum Beispiel, ihr sprecht auch oftmals von Ingenieurinnen und Ingenieuren der Verlautbarung. Finde ich, ist auch ein ganz starker Begriff, ein ganz starkes Bild, was da bei mir aufpoppt, fast so ein bisschen Orwellsche Vorstellung. Ja. Und Ingenieure, da habe ich auch sofort, da zuckt es bei mir, wenn es halt eben Ingenieure und NS-Vergangenheit und so, das hat auch nochmal einen Geschmäckle, würde ich fast sagen.
Ist richtig,
also
ist
wie
richtig.
Ist so das Verständnis gewesen? Okay. Wie wird denn eingebunden? Wie wurden denn die...
Eingebunden wurde insbesondere über einen Haushaltstitel Förderung des Informationswesens. Und das ist der schöne Haushaltstitel 300. Und der ist im Prinzip dazu da, diejenigen zu unterstützen, die eine regierungsnahe Interpretation von Sachverhalten dauerhaft an den Start bringen, und diejenigen zu unterstützen, die sozusagen Bücher rausbringen, die vielleicht so die Grunderzählungen des Presse- und Informationsamtes über den Ersten Weltkrieg, über die Weimarer Republik, über das nationalsozialistische Regime und auf dieses wieder sich herstellen als Demokratie und so weiter erzählen. Das heißt also, ganz, ganz früher hieß das Reptilienfonds bei Bismarck. Das ist sozusagen so dieser klassische Spruch, der gab sozusagen einen Fonds, wo Journalistinnen und Journalisten finanziert wurden. Und auch quasi entlohnt wurden dafür, je mehr Artikel sie in diese Regionalzeitungen und so weiter untergebracht haben. Und die haben dann auch so eine extra Ausschüttung gekriegt. So, das ist sozusagen Förderung des Informationswesens. Und ich sehe in deinen Augen die Fragezeichen so von der, wir haben doch eigentlich Pressefreiheit und wir haben da irgendwie so ein Presse- und Informationsamt, das soll gefälligst irgendwie Pressekonferenzen machen, Pressemitteilungen ausgedruckt verteilen, vielleicht mal irgendwie auf Fragen antworten und die Leute akkreditieren und damit hat sich's. Und genau das ist es nämlich nicht. Das ist sozusagen der normale Geschäft oder der gewöhnliche Geschäftsgang. Und dann gibt es noch einen außergewöhnlichen Geschäftsgang. Und der ist sozusagen, und da bezieht sich jetzt sozusagen dieser Begriff der Ingenieurinnen und Ingenieure der Verlautbarung. Also es gibt weniger Ingenieurinnen in diesem Amt, leider. Hat auch seine Gründe. Aber es ist ja natürlich dann die Überlegung, staatliche Öffentlichkeitsarbeit kann man genauso wenig lernen, wie eigentlich Journalismus ein Ausbildungsberuf gewesen ist. Das heißt also, die Menschen, die dort arbeiten, haben irgendwie professionelle Hintergründe in der Arbeit mit Medien und in Medien. Jetzt kann sich natürlich die Hörerinnen und der Hörer ausmalen, an welchen Stellen man das zwischen 1933 und 1945 denn lernen konnte. Zum Beispiel.
So. Da wäre jetzt eben dann auch natürlich meine Frage gewesen, so eine Entnazifizierung, großes Schlagwort und irgendwie so die wunderbare illusorische Vorstellung, dass dann mit 1945 dann die Nazis, die mit dem Raumschiff gekommen sind, dann auch wieder auf einmal weg sind und die Gesellschaft ist auf einmal entnazifiziert und an allen großen Schaltstellen gibt es zum Glück keine Nazis mehr, niemand mit Nazi-Vergangenheit, was aber gar nicht möglich ist, weil die Leute haben ja irgendwie auch in der Zeit gelebt. Und wie war denn das aber so? Wie ist denn mit Nazi-Vergangenheit, Verstrickungen, keine Ahnung, Ausbildungen, Tätigkeiten eben in der NS-Zeit umgegangen worden? Hat man da kritisch drauf geguckt? Hat man gesagt, ach, jetzt erstmal im Bundespresseamt vielleicht erstmal selber.
Ich meine, man könnte jetzt natürlich zuerst mal fragen, warum, und auch wie du es jetzt gerade sagst, warum dieser eigentliche Begriff Presse- und Informationsamt im normalen Sprech gar nicht benutzt wird, ne? Weil es natürlich irgendwie schön griffig ist, Bundespresseamt zu sagen. Wenn man jetzt aber wenn man jetzt sozusagen die Buchstaben, die Abkürzung nimmt, BPA, und wenn man sich überlegt, dass es früher, also nach 33, Otto Dietrich, der Reichspressechef war, und es Reichspropagandaämter gab, dann ist es sozusagen eine begriffliche Engführung. Also das heißt, man hat RPA, man hat BPA und man hat sozusagen in diesem Schriftverkehr überschneiden sich sozusagen diese Bedeutungslagen. Das ist natürlich jetzt am Radio irgendwie ganz furchtbar zu erzählen, weil das sich niemand vorstellen kann und so weiter. Aber sozusagen das Sprechen des nationalsozialistischen Regimes hat sich sozusagen auch in diesem Gebrauchsnamen des Presse- und Informationsamtes sozusagen eingesogen, wie so ein Schwamm. Das heißt also, on top of that, Belastungen machst du halt natürlich in diesen Entnazifizierungsverfahren daran fest, wann bist du in der Partei gewesen, SA, SS, welchen gesellschaftlichen Vorfeldorganisationen bist du gewesen und so weiter und so fort. Das heißt aber, das sind ja Fragebögen. Und dann gibt es Spruchkammerverfahren. Und dann kannst, also sozusagen in deinem Kreis gibt es dann so Kammern, wo man dann irgendwie antreten muss und die bewerten dann, okay, hey, bist du jetzt so richtiger böser Nazi oder bist du Kategorie 4, also so Mitläufer oder bist du irgendwie völlig unschuldig und so weiter. Da kannst du immer noch in Revision gehen, dann, weil sich die Gesetzeslage da auch innerhalb zwischen 46 und 49 nahezu alle halbe Jahr in den einzelnen Bundesländern verändert. Kann es sein, dass die gleiche Person, die 46 noch irgendwie als belastet galt, 48 halt als völlig unbelastet gilt? Das heißt also, das Kernproblem mit diesem ganzen Entnazifizierungskram ist, es gibt faktisch erst zwei Arbeiten dazu. Eine ist aus dem Jahre 1973 und die andere ist aus dem Jahre 2020. Und auch nur für die britische und die amerikanische Zone. Für die französische gibt es keine und für die sowjetisch besetzte gibt es keine. Das heißt also, wir haben eigentlich nur ein ganz überschaubares Wissen darüber, wie diese Verfahren tatsächlich stattgefunden haben, wie diese bewertet wurden. Und das ist natürlich dann nach den Angaben der Befragten. Das heißt also, was die konkret gemacht haben in ihren Berufspositionen, wird da gar nicht abgefragt. Und natürlich, wenn du und sie und die Leute sozusagen ihren Bescheid haben, dann ist der rechtsgültig. Das heißt also, danach können die nicht nochmal extra gesäubert werden. Mhm. Zumindest nicht in Westdeutschland. Das heißt also, ich kann wunderbar in der SS gewesen sein, okay, bin dann ins 2 Jahre Gefangenenlager gekommen, das war sozusagen genügend Sühne, und solange ich jetzt nicht bei Massenerschießungen in Weißrussland oder Ukraine beteiligt gewesen bin, kann ich auch als unbelastet da sozusagen aus diesem Verfahren rauskommen. Aber das ist immer abhängig von dem Ort, wo dieses Verfahren gemacht wird. Das ist furchtbar kompliziert. Das kann in Mühlhausen kann es ein anderes Verfahren geben als in Bad Langensalza oder in Heiligenstadt.
Wir haben jetzt gerade eben schon viel über das Selbstverständnis des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung gesprochen, auch über Entnazifizierungen innerhalb der Journalistinnen- und Presselandschaft. Und da stellt sich mir natürlich dann auch gleich die Frage, weil wir auch eingangs von Opferperspektive oder Betroffenenperspektive und Täterperspektive gesprochen haben. Wir reden jetzt viel über Journalistinnen, die vielleicht in der NS-Zeit ausgebildet worden, in der NS-Zeit natürlich auch journalistisch tätig waren, oder Leute, die irgendwas mit Medien gemacht haben. Andersrum stellt sich natürlich die Frage, inwiefern gab es denn auch nach 1945 oder dann eben ab 1949 Menschen mit jüdischer Biografie innerhalb der Presselandschaft? Also gab es da Menschen, die dann halt quasi ihre Perspektive, ihre Arbeit, ihre Professionalität mit einbringen konnten?
Das ist sozusagen ein Blickwinkel geworden, der sozusagen im Verlauf der Arbeit für mich irgendwie viel, viel wichtiger geworden ist. Also eigentlich ursprünglich vom Zugriff ging es eigentlich nur um dieses Presse- und Informationsamt. Und mir ist aber dann irgendwie auch wichtig gewesen, okay, wie divers sind denn eigentlich Zeitungsredaktionen um 1955 oder Rundfunkanstalten, Chefredaktion, Politik. Also gibt es da eine explizit jüdische Perspektive da drin? Und wenn nicht, warum nicht? Ich erkläre es mir so, warum es die nicht gab. Das eine ist das Reichsschriftleitergesetz von 1934, wo quasi alle diejenigen, die als Journalist oder Journalistin arbeiten wollten, einen Arier-Nachweis vorlegen mussten, um sozusagen ihrer Profession weiter nachgehen zu können. Wer das nicht vorlegen konnte, war aus dem Spiel. Und im Zweifel natürlich auch in den 1950er Jahren weiterhin aus dem Spiel, weil er natürlich nicht zu den Netzwerken von Journalistinnen und Journalisten zählte, die dann irgendwie im Rahmen des nationalsozialistischen Regimes oder bei irgendwelchen Nachrichtenagenturen oder bei irgendwelchen Zeitungen oder Propagandaabteilungen der Wehrmacht gearbeitet haben oder als Kriegsberichterstatter der Wehrmacht. Das heißt also, diese Redaktionen sind mit Menschen besetzt, die Anführungszeichen deutsch sind und natürlich nach den Durchführungsverordnungen von 35, die dann gelegentlich und hauptsächlich Nürnberger Rassegesetze heißen, halt eben arisch waren. Ein Beispiel und ein schönes Beispiel für eine preußische Jüdin, die als Journalistin gearbeitet hat in dieser Kontaktzone Bonn, ist Inge Deutschkron. Von der wirst du vielleicht mal was gehört haben oder auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die hat ein Buch rausgebracht, Ich trug den gelben Stern. Und die hat irgendwie 1965 im Zusammenhang mit dem Auschwitz-Prozess sozusagen Statements von Kindern, die in Auschwitz gelebt haben und umgebracht wurden, sozusagen in ein Sachbuch gepackt. Und sie war Auslandskorrespondentin des Tel Aviver Tageszeitung Haaretz und der indischen Zeitung Hindustan Standard. Das heißt also, sie hat wahrscheinlich englische Staatsbürgerschaft gehabt, weil sie 1946 nach England gegangen ist. Davor hat sie in der Illegalität in Berlin überlebt, kommt 1955 zurück nach Bonn, wird dann Auslandskorrespondentin, dann ist sie aber nicht im internen Schriftverkehr dieses Presse- und Informationsamt, nicht etwa Deutsche, sondern sie ist entweder Jüdin, sie ist Auslandskorrespondentin, sie ist Sozialistin, sie ist SPD-nah und so weiter und so fort. Sie wird also immer anders bezeichnet und sie wird sozusagen geothert um es jetzt mal so mit diesem ganz furchtbaren englischen Begriff, also sie wird als das andere hergestellt. Mit dem anderen muss man zusammenarbeiten, wenn man Zielgruppen, englischsprachige Zielgruppen in Indien, im dekolonisierenden Indien erreichen möchte und dafür sensibilisieren, wie ist denn die innenpolitische Lage in der Bundesrepublik, Ost-West-Spaltung, Teilung und so weiter. Wenn aber Frau Deutschkron natürlich im Haaretz darüber schreibt, dass jetzt Globke die Rassegesetze geschrieben hat oder dass irgendwelche Bundesminister, surprise, surprise, irgendwelche irgendwie Generalstaatsanwalt in irgendeinem Generalgouvernement oder in irgendeinem Bereich war, wie jetzt Theodor Oberländer in Lemberg oder so, weil wenn sie über sowas geschrieben hat, dann sind da die Alarmsignale und Alarmglocken hochgeschrillt und dann hieß es, oh, sie hat eine regierungskritische und deutschlandkritische Position. Sie kriegt bei der nächsten Anfrage, ob sie ein Kanzlerinterview haben darf, eben eine Absage. Eine ganz schön formulierte, aber sie darf einfach keine Kanzlerinterviews machen. Sie ist bis 1971 da, sie darf nie ein Kanzlerinterview machen, auch nicht mit Brandt, obwohl sie sozusagen aus dem SPD-Setting kommt, bekommt sie das nicht. Also das heißt, diese Arbeit, und das ist jetzt ein positiver Fall, ist sozusagen so verflochten mit den also mit den Behinderungen und Einschränkungen und Hinauszögerungen, dass allein das schon viel über die Mentalität dieser Ingenieure der Verlautbarung aussagt. Und die sind natürlich, dieser Begriff orientiert sich irgendwie an Edward Bernays Engineering of Consent, also so ein bisschen dieses Herstellen von Übereinstimmung. Und das ist natürlich total spannend und das kann man aber nicht wirklich in einem politikgeschichtlichen Zugriff machen, sondern man muss irgendwie die Sprache, die Bezeichnungen und natürlich auch immer auch die Relevanzen von diesen Leuten, von dem, was sie veröffentlichen und von dem, was sozusagen als opportun bezeichnet wird, irgendwie in den Blick nehmen.
Das lässt ja jetzt erstmal irgendwie, finde ich jetzt auch so die Erzählung anhand der Journalistin da, lässt so ein bisschen natürlich so mein Bild von ja, einem demokratischen, offenen, orientiert an Presse- und Meinungsfreiheit angelegten staatlichen, öffentlichen Kommunikationsraum irgendwie so ein bisschen wanken und ja, so ein bisschen daran zweifeln. Und als du jetzt auch gesagt hast, das hat sich natürlich irgendwie bis so in die 70er Jahre hineingezogen, diese konkrete Strategie sozusagen so, ne, wo ja auch Macht ausgeübt wird, natürlich Zugang zu Personen, Zugang zu Informationen. Aber hat sich das denn irgendwie so auch in dem Laufe eures Untersuchungszeitraums geändert? Wir haben ja eben schon auch zum Beispiel über einschlagende Urteile gesprochen und das auf jeden Fall auch nochmal mit Blick auf das Grundgesetz, auf die Verfassung, ja auch einschneidende Urteile gefällt wurden, dass es schon auch eine Unabhängigkeit von Presse und Rundfunk in Deutschland gibt und eben staatlichen Organen und dass Presse und Rundfunk auch ihre Arbeit machen darf und soll, unabhängig von staatlicher Einflussnahme. Hat sich das denn so, dieses Selbstverständnis und das Arbeiten des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung denn auch gewandelt hin zu einem demokratischeren, liberaleren?
Also in deinem Gesicht gerade zu lesen, war dann eher so dieses zögerliche Hoffen, dass es sich gewandelt hat. Davon bin ich ursprünglich auch ausgegangen. Und die Forschungsliteratur so zu den 50er und 60er Jahren spricht ja von einer Liberalisierung und von dynamischen Zeiten und von
Pluralisierung
und ach, und Mediengesellschaft. Jetzt könnte ich natürlich ganz biestig sagen, dass diejenigen, die sich mit Mediengeschichte der 50er und 60er Jahre bislang beschäftigt haben, einfach auch erzählen wollten, dass sich das Ganze im Wiederaufbau demokratisiert hat. Natürlich haben diese Ingenieure und Ingenieurinnen der Verlautbarung irgendwann mal gesagt, ja, wir sind Demokraten, weil wir die Staatlichkeit der Bundesrepublik durch unsere publizistischen Maßnahmen und Interventionen unterstützen. Ich meine, großartig, sich selber zum Demokraten zu definieren, und irgendwann mal ist man es, je länger und häufiger man das wiederholt. Ich hätte auch vermutet, dass es ein Wissenstransfer zwischen den Amerikanern und den Briten mit Blick auf Public Relation und so Feedbackschleifen und sozusagen Hinwendungen zum Wählerinnen und Wählern, dass es sozusagen da einen Wissenstransfer gegeben hätte. Davon bin ich ausgegangen, den habe ich leider nicht gefunden. Und auch nicht mal im Inneren, im internen Schriftwechsel irgendwie Hinweise dafür gefunden, dass man sich tatsächlich auch mit Wissensbeständen außerhalb einer deutschen, also deutsch im Sinne von aus dem Kaiserreich herkommenden staatlichen Öffentlichkeitsarbeit, die sich ziemlich bruchlos durch die politischen Systeme fortgesetzt hat, weil die Leute halt in diesem Wissen professionalisiert haben. Da kommen die Kontinuitäten her. Und so großartig dieser Film über die Spiegel-Affäre ist, das Presse- und Informationsamt hat sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen. Das ist ja das Kernproblem ja eher Strauß als Verteidigungsminister, die Harthöhe und warum da sozusagen ein Whistleblower war und was die Bundesgeneralstaatsanwaltschaft daraus gemacht hat. Das Presse- und Informationsamt konnte sich da irgendwie großartig in den Hintergrund selber drängen und sagen, sollen mal die anderen da aushandeln. Wir brauchen unsere eigene Art und Weise, mit der plötzlichen Pluralisierung der Medien umzugehen, gar nicht wirklich anpassen. Das heißt also, so schön jetzt für den Verlag des Spiegels und für diese Zeitschrift ist, immer wieder diese Affäre zu betonen, letztendlich für die staatliche Öffentlichkeitsarbeit war diese Affäre völlig irrelevant. Sie war für die Politisierung der Käuferinnen und Käufer relevant. Aber nicht dafür relevant, dass jetzt plötzlich irgendwie auf Empowerment der Zivilgesellschaft gesetzt wurde, sondern es ist ein Staatsverständnis, was eigentlich antidemokratisch bleibt.
Wir können jetzt noch über 1000 andere Sachen reden. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und die Zeit drängt. Ich würde noch mal auf einen Punkt zurückkommen. Da haben wir eben kurz im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, wenn es vor allen Dingen auch darum geht, so ne, in welchen Archiven du unterwegs oder ihr unterwegs wart, mit wem ihr gesprochen habt, welche Quellen ihr herangezogen habt. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, ne, ihr werdet ja sicherlich auch mit, keine Ahnung, VertreterInnen großer Verlagshäuser und etc. pp. In deren Archiven vielleicht geschaut haben. Und ich dachte mir dann so, wenn dieses Buch dann halt rauskommt und dann natürlich auch von der Presse und von JournalistInnen rezensiert wird und angenommen wird. Ich habe ja manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass ja auch heutzutage noch, so wenn so die große Ehre und die demokratische Funktion des Journalismus, wenn es da so Kritik dran gibt, dass dann auch manchmal mit so einer Abwehrhaltung reagiert wird. Sicherlich gibt es auch explizite Media-Outlets, die sich damit auseinandersetzen. Aber manchmal habe ich so eine Abwehrhaltung, so, oh mein Gott, nicht an unserem Elfenbeinturm irgendwie rumsägen. Wie war denn das, als ihr eben da auch im Zuge eurer Recherche auf zum Beispiel Medienhäuser oder sowas zugegangen seid, große Verlagsanstalten und gesagt habt, hier, wir wollen uns mal mit der Nazi-Vergangenheit eurer Gründerväter auseinandersetzen. Ja. Juhu, danke, hier habt ihr alle Akten, oder?
Davon bin ich eigentlich auch ursprünglich ausgegangen. Aber du hast ja jetzt sozusagen auch dieses Buch mal gesehen, hast die Zahl der Seiten gesehen. Das sind jetzt irgendwie in der Variante, die du jetzt als Vorabversion gekriegt hast, knapp 450 Seiten. Und du hast, in unserem Gespräch haben wir ja jetzt gerade irgendwie entwickelt, das ist eigentlich so ein, also wie so eine Art Schwamm ist, der sozusagen immer größer wird, je mehr Luft man reinlässt. Das heißt also, eigentlich hätten wir 5 Bücher schreiben müssen, a 500 Seiten, um sozusagen alle diese Felder irgendwie abzudecken. Das heißt also, aus rein pragmatischen Gründen haben wir die privatwirtschaftlichen Archive überhaupt nicht angefragt. Erstens, weil natürlich jeder Verlag das Recht hat zu sagen, oh, nur diejenigen, die uns was Gutes schreiben dürfen, da rein. Zweitens, weil die Personalunterlagen auch meistens nach 10 Jahren gekappt werden, man eigentlich auch gar keine Personalunterlagen mehr von Journalistinnen und Journalisten darin fände. So, das heißt also, wie wir vorgegangen sind, wir haben eine Stichprobe gemacht beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart, in einem Rundfunkarchiv. Liegt auch daran, dass meine Eltern einfach in Süddeutschland wohnen und es dann einfach nach Stuttgart reinpendeln relativ bequem war. Wir haben eine Tiefenbohrung gemacht beim Fränkischen Volksblatt, was so eine katholische Tageszeitung in Würzburg ist. Und dann haben wir halt die Unterlagen des Presse- und Informationsamtes im Bundesarchiv in Koblenz uns angeschaut. Wir haben uns die Entnazifizierungsverfahren von den einzelnen oder von den Personen, die man rausfinden konnte, irgendwie angeschaut. Mitgliedsamt der NSDAP, politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Wir haben uns bei denjenigen, die promoviert sind, habe ich die Universitätsarchive angefragt, um deren Promotionsakten zu bekommen, weil da sind natürlich Lebensläufe drin. Und wenn ich einen Lebenslauf aus dem Jahre 35 habe, ich habe einen Entnazifizierungslebenslauf aus dem Jahre 46 und ich habe einen Bewerbungslebenslauf aus dem Jahre 50, dann habe ich natürlich drei autobiografische Quellen, die unterschiedliche Adressierungen haben. Und daraus kann ich natürlich, sagen wir mal, herstellen, wo sozusagen oder wie diese Menschen ticken oder zumindest auch fair mit denen umgehen. Mhm. Und natürlich bei denjenigen, die Offiziere waren, gibt es Personalakten bei der Wehrmacht. Das Archiv ist halt in Freiburg. NSDAP-Akten sind in Berlin-Lichterfelde. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Bundeskanzleramtsakten sind in Koblenz. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wie verteilt das ist. Und on top of that kommt halt natürlich, ab März 2020 waren diese Archive zu. Wie es für ganz viele Kolleginnen und Kollegen halt einfach auch dann nicht mehr weiterging. Weil Lockdown 1, Lockdown 2, Lockdown 3 waren dann diese Archive zu. Das heißt also, alles das, was ich vorher recherchiert hatte und abfotografiert hatte, das war einiges und so weiter, war dann im Prinzip der Grundstock, aus dem ich sozusagen jetzt dann das Ganze so herausgelöst habe.
Nichtsdestotrotz, oder umso erstaunlicher dann letztlich auch, du hast gerade eben schon von der Seitenzahl gesprochen, ich hatte ja auch im Vorgespräch gesagt, würde man einfach nur die Namen derer, die erwähnt werden, einfach mal aufschreiben, die da alle in diesem Buch drinne stecken, dann kommt man auch auf eine extrem stattliche Liste. Wir können, wie gesagt, noch ganz viel über dieses Buch sprechen, über all die Erkenntnisse, über alle Unterpunkte oder so, ja, Unterthemen, die da beleuchtet werden. Die Zeit haben wir jetzt gerade aber nicht, deswegen würde ich vielleicht so eine abschließende Frage, und du musst dich da auch ein bisschen kurz halten, ne? nochmal stellen, ja. Wir haben jetzt ja auch viel über das Selbstverständnis des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung gesprochen. Wir haben viel über das Verständnis von öffentlicher Kommunikation gesprochen, von der Unabhängigkeit von Presse und Rundfunk und aber auch staatlichen AkteurInnen. Jetzt ist natürlich die Zeit 1949 bis 1969 nicht mit Deutschland 2023 zu vergleichen. Aber was könnte man denn aus euren Ergebnissen und aus euren Erkenntnissen lernen, ableiten, um halt vielleicht auch das heutige Verständnis und auch die Beziehung von Medien und Politik zu betrachten, zu verstehen?
Zwei Begriffe würde ich da jetzt irgendwie erwähnen wollen. Das eine ist die Selbstbeschränkung. Dass also eine Institution wie das Presse- und Informationsamt auch schrittweise über die Jahrzehnte lernen musste, zwischen Selbstbeschränkung und dem, was man eigentlich alles machen kann und machen darf, abzuwägen. Und da ist sozusagen dieses sich selber compliant und Compliance-Regeln zu geben und so eine Art inneren Marschplan beziehungsweise innere Dienstanweisung, die sozusagen die Freiheit der Fragenden begünstigt und die sozusagen ermöglicht, dass das sozusagen total wichtig ist. Also so eine Selbstbeschränkung. Und das andere ist natürlich auch die Frage, wie Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit leisten können, obwohl im Zweifel alle freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, prekär finanziert werden, es keine festangestellten Beschäftigungsverhältnisse mehr gibt. Das heißt also, je unsicherer eine Journalistin, Journalistin beschäftigt ist, umso eher ist sie und er natürlich auch bereit, den schnellen Weg zur Information zu gehen. Das heißt also nicht auszurecherchieren, bis es nicht mehr weitergeht, sondern irgendwie schnell Informationen für einen 90-Sekunden-Beitrag oder einen Dreispalter zu kriegen. Das heißt also auch dieses Selbstverständnis, dass, welche Freiheit nehme ich mir raus als Journalist oder Journalistin und wie muss ich effizient, zeiteffizient an meinen Output kommen? Das ist ja auch eine innere Abwägung. Und du merkst ja auch, ich werte das nicht. Aber ich denke, und ich weiß nicht, wie weit es auch die Hörerinnen und Hörer sich in dieses Buch von dem Herrn Brecht und dem und der fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo sie die Journalistinnen und Journalisten bashen. Das sind ja dann auch irgendwie einfache Ziele. Zu sagen, ach, und die richten sich alle an irgendeiner Mehrheitsmeinung aus und ach, und da gibt's ja irgendwie gar nichts mehr Kritisches und so weiter. Ja, die Frage ist ja, wie sind die Verwertungsbedingungen von Nachrichten und Informationen? Und wie, ich konnte jetzt 5 Jahre lang irgendwie forschen, ohne dass mir irgendjemand reingeredet hat und ich habe irgendwie jeden 30. meinen Gehaltscheck bekommen. Das ist ein sehr, sehr privilegiertes Arbeiten. Freie Journalistinnen und Journalisten können so nicht arbeiten. Das heißt also, sie gehen auch einfach für die Äpfel, die an den unteren Zweigen hängen.
Nichtsdestotrotz finde ich, glaube ich, muss man nochmal jetzt so, oder muss ich auch immer, wenn ich mich natürlich auch kritisch mit Berichterstattung, kritisch mit dem Mediensystem hier in Deutschland auseinandersetze, muss ich, glaube ich, trotzdem auch immer nochmal so sagen, sicherlich gibt es einiges zu kritisieren, aber sowas wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, dass es das gibt, ist auf jeden Fall ein hohes Gut. So. Und ich finde auch wenn ich eben so gesagt habe, sobald es irgendwie um Journalismus als Thema im Journalismus geht, so findet auch so eine Abwehrhaltung statt, finde ich doch ganz grundsätzlich, haben wir, glaube ich, eine ziemlich gut funktionierende mediale Öffentlichkeit und möchte da natürlich dann irgendwie nicht mit, ich weiß auch gerade den Namen dieses Psychologen nicht, der mit dem Brecht zusammengearbeitet hat, bla bla.
Der genauso lange Haare hat und der eigentlich auch dieses richtig großartige Buch Opa war kein Nazi,
ja,
1992,
ich sagen, hatte,
genau, schlecht vorbereiteter Heiner.
Egal, wir werden das alles, würden wir jetzt einen Podcast machen, würde stehen, wir machen das in die Shownotes. Ich kann das jetzt nicht in die Shownotes packen. Heiner, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir über dieses Buch hier gesprochen haben. Ich werde das auf jeden Fall nochmal lesen, ne? Also natürlich auch, weil ich ja auch Teil dieses Ganzen bin.